In knapp einem Monat haben wir eine spezielle Woche hier in der Gemeinde. Gebet und Fasten und die Predigten und nächste Predigten sind Impuls für die Zeit. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3, war vielleicht so eine Gebets- und Fastenwoche in der Gemeinde in Antiochia. Vielleicht ganz anders. Wir wissen es nicht, aber es sind so drei kurze, ganz unscheinbare Vers. Ihr habt auf dem Gottesdienstzettel den Vers 2. Eines Tages, während die der Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Wo das passiert ist, hat die Gemeinde wahrscheinlich gar nicht abschätzen können, was das bedeutet. Was das für die Weltmission, was das für die Heilsgeschichte von Gott bedeutet hat, die Beten auszuschicken. Wir wissen das, wir haben Paulusbrief und so weiter in der Bibel drin. Aber dort war einfach der Start. Der Start war, in dem, dass der Heilige Geist geredet hat. Das wird dann der erste Punkt sein. Der Heilige Geist redet. Gibt eine Auftragsstellung. Und das ist nicht einfach nur die Ausnahme. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, gut, ab und zu hat Gott gehandelt, indem es das Meer geteilt hat oder die Sonne ist stehen geblieben oder es hat donnert. Aber am meisten bezeugt ist, dass Gott redet. Gott ist ein kommunizierender Gott, ein redender Gott zu mir und zu dir auch heute. Er redet, er will reden. Aber es ist in der Bibel auch nicht so ganz klar, wie er redet. Beim Samuel, dort bei seiner Berufung, der ist verwacht als junger Mensch und hat gemeint, der Eli ruft. Dort wird es eine akustische Stimme sein, aber das haben wir eigentlich im Normalfall nicht anzunehmen, dass Gott akustisch redet, mit akustischen Wellen. Sondern es ist vielleicht ein Eindruck, es ist vielleicht ein Traum, es ist vielleicht ein Gedanke, der uns kommt. Aber ist das nicht sehr, sehr subjektiv? Es kommen uns ja verschiedene Gedanken drin hinein, ob wir träumen Sinnvolles und Unsinn. Ist das nicht sehr gefährlich? Wir filtern doch, wir färben doch, wir interpretieren. Und man hätte vielleicht da in der Gemeinde den Ivan gesagt, oder ich vielleicht als Mitpastor, hey Barnabas und Paulus, ich hätte noch gerne im Pastorenteam gehabt, die beiden. Jetzt wollen die einfach weg und das kann wahrscheinlich nicht sein. Und dann ist der Heilige Geist, was er zu uns redet, oder? Wir haben ja gerne Ermutigung, aber mich korrigiert zwischendrin der Heilige Geist. Er ist ein Tröster, aber das gleiche Wort im Griechischen heisst Tröster, Ermutiger, aber auch Ermahner. Und das tut ja auch gut. Dass der Heilige Geist nicht einfach uns die falschen Wege laufen lässt, das ist ja keine Liebe. Aber hören wir dazu. Wie Tineke in der Moderation gesagt hat, das über Ablenkung. Und es gibt so viele Parallelen, wie wir mit Menschen kommunizieren, wenn wir zuhören und wenn wir vorbeihören. Und wir hören vielleicht auch lieber vorbei, wenn uns jemand kritisiert. Und so ist es beim Heiligen Geist auch. Das kann nicht vom Heiligen Geist sein. Etwas Nächstes ist natürlich in diesen Versen rein, ist das Fasten. Was ist das? Sie haben gebetet und gefastet. Heißt das, wenn wir fasten zum Gebet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott unsere Gebete erhört, viel grösser. Ist für die Bibel Fasten ein Wirkungsverstärker, dass eigentlich Gott Er hat eigentlich nicht so recht zugelassen, aber weil wir jetzt fasten, hört er zu. Oder eigentlich hat er uns nicht so erhören und unseren Wunsch nicht in dem Sinn erfüllen, wie wir es gedacht haben. Aber jetzt, weil wir fasten, macht er es. Können wir jetzt einfach unser Gebet durch Fasten als Wirkungsverstärker unterstreichen und dann muss er. Und vorher vielleicht. Und das ist es nicht. Und wie es bei uns nicht selten ist, aber so in der Gesellschaft oder in unserer kirchlichen Tradition, ist Fasten als Abbüssen. Es ist jetzt dann Fasnachtszeit, Karneval, oder? Und das ist eigentlich ein sehr heidnischer Brauch. Man kann dann so über alle Normen hinweggehen und über Grenzen wegleben. Und die Kirche hat dann gesagt, dass das okay ist, ist nachher eine Fastenzeit. Karneval. Carne, vale, dickere. Latinisch heisst, ich sage dem Fleisch, lebe wohl. Ich esse kein Fleisch mehr. Also einfach als Abbüssen. Kann es auch nicht sein. Ja, das ist für uns eigentlich klar. Und darum wollen wir jetzt eigentlich hören auf die beiden Sachen. Was ist hören auf den Heiligen Geist? Was ist Fasten? Und als drittes haben wir noch einen Punkt auf dem Gottesdienstzettel. Das sage ich ganz wenig. Sonst, wenn ihr Zeit hochrechnet bei den ersten zwei Punkten, laufen wir dann raus. Weil das haben wir eigentlich praktiziert. Und am wichtigsten ist, dass wir es praktizieren. Das Gebet für unsere Verkündiger. Wir hatten den Missionsbeitrag von Thomas über den Matthias. Und da haben wir dafür gebetet. Und das ist schon die Erfüllung von dem Auftrag. Also zum ersten Punkt, zum Hören, die Lebensbestimmung finden, ein offenes Ohr für die Stimme des Heiligen Geistes. Wir fangen da mit dem Vers 1 an, also es geht nur immer um drei Verse, oder? Apostelgeschichte 13, 1. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Jetzt wollen wir da, das ist einfach so ein bisschen bedeutungslos, aber wir wollen da ein bisschen zwischen den Zielen. Nein, das ist eigentlich schon vollgestopft von Aussagen. Also das ist der Startvers. Einfach eine Liste von diesen Verantwortlichen in der Gemeinde. Man könnte sagen, das ist Gemeindeleitung. Aber wenn man dann spüren, dass die Gemeindeleitung nicht die war, die dann nur allein den Eindruck, den Auftrag bekommen hat, über den Barnabas und den Paulus, sondern es war die ganze Gemeinde. Aber das ist eine Liste gleich. Was soll denn das eigentlich? Und wir wissen es nicht, haben die Fragen gestellt. Zum Beispiel als Gemeindeleitung und dass ich in die Gemeinde hineingehe, beten wir dafür in dieser Fasten- und Gebetszeit hinein. Was ist unsere Vision? Oder was sind die nächsten Entwicklungsschritte? Oder wie sollen wir unsere, wir sind jetzt da vier oder fünf, oder? Wie sollen wir jetzt unsere Ressort aufteilen? Wer ist für was zuständig? Wir wissen nicht, welche Fragen. Vielleicht haben sie gar keine Frage gestellt. Einfach, wir sind jetzt da und wollen unsere Nähe zu Jesus haben, das Intime, das ganz Vertraute, und darum beten wir und fasten. Das wird bei mir auch beides. Wenn ich spüre, da redet vielleicht der Heilige Geist ganz unerwartet und dann ich kann fragen. Frage Jesus, was willst du, dass ich morgen jetzt bei der Beerdigung von der Frieda erzähle? Und wie? Und wie kann ich das Evangelium den Menschen, die es noch nicht kennen, gut überbringen? Ich habe auch andere Fragen. Wie denke ich zum Beispiel heute Morgen, oder? Habe ich nicht so hoffnungsvoll über mich gedacht? Wie denke ich geistlich über mich? Was ist die Wahrheit? Wer ich in deinen Augen bin und welchen Auftrag ich habe. Oder wie denke ich richtig über andere Menschen, über Problemsituationen? Das ist in den letzten Jahren immer, wo ich mein Denken in Frage stelle und sage, wie siehst du das? Weil richtig denken macht fröhlich und negativ denken macht eben das Gegenteil. Also wir wissen es nicht. Das sind jetzt einfach mal 4 oder 5 genannt. 4 oder 5. Wir wissen es nicht in dieser Doppelbenennung drin, die gerade 2 hintereinander kommen, ob das vielleicht die gleiche ist. Und wenn es die gleiche wäre, wäre das der Lucius, das ist ein griechischer Name von Kyrene. Kyrene ist im heutigen Libyen, der wäre also schwarz gewesen und nicht Jude. Und dann wäre er zum Judentum übertreten, Proselyt, und hat den Namen Simeon bekommen. Und eben weil er ja dann aus Nordafrika war, ist er schwarz und hat den Beinamen Simeon, also den hebräischen Namen, der Schwarze. Und wäre dann das Gleiche wie der Simeon von Kyrene, der das Kreuz getragen hat. Der also Proselyt, der Schwarze, der nachher zum Glauben gekommen ist und dann Gemeindeleiter ist in Antiochia. Etwas weiteres noch, aus dem Vers heraus, also bevor das der Heilige Geist eigentlich wirkt, spüren wir schon, da ist er schon lange am Wirken. Er ist nicht einfach dort, wo er spezielle Aufgaben gibt, spezielle Sachen aufzeigt und da sprach der Heilige Geist. Nein, er ist schon bei den Propheten und Lehrern. Und wer sich für Gemeindebau interessiert, das ist das Gleiche. Also das Gleiche eigentlich nicht, aber es sind die gleichen Leute. Also alle 5 oder 4 scheinen da die prophetische und die Lehrergabe zu haben und sicher beim Barnabas und beim Paulus noch die evangelistische Gabe zusätzlich. Der Heilige Geist wirkt durch biblische Lehre. Einfach zu wissen, was genau in der Bibel steht. Und nur so auch können wir von dem Subjektiven wegkommen und prüfen, kann das der Heilige Geist sein? Weil der Heilige Geist hat die biblische Lehre definiert, indem er die Bibel inspiriert hat. Und das kann ja nicht widersprechen. Also schon mal ganz wichtig, wir müssen, dass wir vom Subjektiven, von unserem Eindruck wegkommen, wissen, was kann in der Bibel stehen, was stimmt nicht. Also biblische Lehre ist ganz wichtig. Aber Prophetie ist ebenso wichtig. Man könnte vieles dazu sagen. Aber das war zum Beispiel der Prophet Nathan beim David, oder? Er hat gewusst, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen. Das hat er gekannt. Biblische Lehre hat er nicht gebraucht. Aber er hat einen gebraucht, der kommt und sagt, du bist der Mann. Also eine zugeschnittene, ein zugespitztes Wort Gottes durch den Heiligen Geist, das brauchen wir auch. Nicht nur biblische Lehre, sondern mal zu hören, was uns betrifft. Also, der Heilige Geist redet. Und irgendwie müssen wir es dem Heiligen Geist zumuten, dass wir das verstehen können. Dass er so kommuniziert, dass wir, wenn wir in der richtigen Haltung sind, das verstehen können. Aber jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir das voneinander unterscheiden können. Jetzt also nochmal zu dem Vers 2. Eines Tages sagte der Heilige Geist. Wir haben jetzt so viele Stimmen, so viele Eindrücke in uns inne. Und so manche hat gefunden, der Heilige Geist und würde dann vielleicht noch sagen, oh Gott hat mir gesagt, oder? Aber wir haben so viele Stimmen in uns hinein. Wir können ja nicht einfach nichts denken, außer wir schlafen, oder? Aber das ist die Stimme der Logik, ist das logisch? Die Stimme von unseren eigenen Wünschen. der Barnabas und Paulus, also jetzt sind wir da in Antiochia, Gemeindebau, oder? Also es ist jetzt nicht logisch, dass wir weitergehen und überhaupt war vielleicht einer von den Betenden seekrank gewesen oder was weiß ich was. Einfach so, wir haben viele Stimmen von den eigenen Wünschen, vielleicht positive, vielleicht sind es auch eher unsere sündhaften Sehnsüchte und Begierden. Und dann haben wir die Erwartungen der anderen. Und dann sind wir einfach Gewohnheitstier. Wir machen es wie immer. Und einfach das können rausfiltern. Das können rausfiltern. Wir wissen nicht genau, wie jetzt das da hat passieren können, das rausfiltern. Wir spüren nur, dass eine Gemeinschaft. Da ist jetzt nicht der Barnabas und der Paulus, wow, ich habe den Eindruck gehabt und jetzt gehen wir und ihr müsst jetzt hinter mir stehen, oder? Sondern es ist eine Gesamtheit. Ein gemeinsames Hören ist schon mal etwas Wichtiges, gibt Sicherheit. Und ich denke im Hören spielt keine Technik. Wir wissen nicht, wie das gegangen ist. Und das war so vielfältig in der Bibel rein, das Reden. Ich denke, zwei Sachen sind wichtig. Wahrhaftigkeit und Vertrauen. Wahrhaftigkeit heisst einfach, ich kann die Stimme erkennen. Was ist von mir und was ist von der anderen Seite? Wir werden uns nachher noch kurz beschäftigen mit Jesu Versuchung in der Wüste. Das ist eine ganz interessante Stelle, oder? 40 Tage in der Wüste. Vom Heiligen Geist dort innen geführt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Teufel geredet hat. Was der Heilige Geist und eben die Intimität zwischen dem Sohn und dem Vater bei Jesus, da wissen wir nicht. Aber die andere Seite hat sich gemeldet. Und die hat Jesus erkannt. Das ist die andere Seite. Das ist nicht die Eingebung. Das ist kein Eindruck vom Heiligen Geist. Also von dort her, die Wahrhaftigkeit uns gegenüber auch, die anderen hatte Jesus nicht gehabt, dass er noch sündig aufgekommen ist, aber das haben wir. Authentisch, offen sein und wenn wir dann das Gefühl haben, wir hören, was er will und das ist vielleicht auch abgeklärt mit der Bibel und mit anderen Leuten, einfach vertrauen. Der Barnabas und Paulus haben einfach vertraut. Und der Paulus hat einfach gewusst, durch alle Briefe, durch alle Stürme, ich bin berufen, ich bin ein Missionar, ich gehe. Also, Voraussetzung, Wahrhaftigkeit und Vertrauen, das auch im Gehorsam umzusetzen. Gehen wir zum nächsten, zum zweiten Punkt, reich werden durch Verzicht, Fasten als Konzentration auf das Wesentliche. Also jetzt ist dann nicht nur der Heilige Geist hat eines Tages geredet, sondern gerade dann, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente. Was ist das Fasten? Fasten natürlich ist im Alten Testament ein Ausdruck von Buß, von Umkehr. Da jetzt sicher nicht. Da ist es ein Ausdruck von Konzentration. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche. Ich nehme mich irgendwo raus, aus dem Gewohnten und konzentriere mich auf das, was wirklich zählt, auf Beziehung zu Gott. Mein Hunger nach Gott ist jetzt für die Zeit grösser als mein Verlangen nach Nahrung. Wir können jetzt das einfach so reduzieren. Ich will euch aber jetzt ein paar Impulse geben, wie Fasten auch anders in unserer Zeit könnte aussehen könnte. Also wir können jetzt einfach sagen, Beten und Fasten ist jetzt einfach, wir essen in dieser Woche weniger. Es ist ja jeder frei, wie er das gestaltet. Da einfach ein paar Impulse, was es auch noch könnte gemeint sein. Und für mich jetzt eher zu unserer Herausforderung wird. Also ich müsste schon sagen, einfach Fasten ist kein Wirkungsverstärker, dass du jetzt einfach fast ist und lebst gleich weiter, sondern wenn es eine Fastenzeit ist, wenn du ins Mittagsgebet kommst, dann eben, man würde dann fasten, dass man nicht muss kochen und dass man nicht isst und die Zeit für Jesus braucht. Nicht einfach sonst. Nein zum Trend unserer Zeit, höher, schneller, weiter. Wir leben in einer Zeit einfach ein paar Impulse. Ich gebe euch keine Ratschläge, einfach ich will euch reinnehmen in Sachen, wo ich mich auch vorbereitet habe für die Predigt, jetzt einfach so, was ist unsere Zeit? Wir hätten eigentlich viel mehr Zeit. Wir brauchen viel weniger Zeit fürs Kochen. Wir brauchen viel weniger Zeit für die Wäsche. Wir brauchen für vieles, fürs Reisen, für die Mobilität, viel weniger Zeit. Aber wir haben viel weniger Zeit wie vor 150 Jahren. Wir sind viel mehr gestresst. Und das ist Hören ohne Ablenkung. Wir sind abgelenkt, wir sind ständig dran, wir haben gar keine Maus mehr, wir haben gar keine Möglichkeit mehr zu der Stille. Und das denke ich, da müssten wir irgendwo lernen zu fasten, was immer das heisst. Die Informationsüberflutung. Einfach so, du bist mit dem Handy, du bist ständig, musst ein bisschen surfen, du musst ständig erreichbar sein. Also ständig neue Informationen reinholen, Tagesschau schauen, Zeitung lesen und. Du musst informiert sein. Und das stresst. Und ich will euch eigentlich zeigen, dass wir unser Leben durch all das, was ich aufzähle, wie ein Schiff ist und man überladet es. Und das Überladungsschiff kannst du nicht mehr recht steuern. Und das Überladungsschiff könnte auch sinken. Ablenkung heisst doch, das nächste Bild eigentlich so, Gott will das Goal schiessen, oder? Aber du lenkst den Ball noch ab. Weil du so viel anders hast, oder eben, weil du es gar nicht recht willst hören. Oder wir leben in einer selbstoptimierenden Zeit. Du hast so viele Ratschläge, was gesund ist und nicht gesund ist. Du hast so viele Ratgeber über Fitness, was du solltest machen. Du hast so viele Ratgeber, wie deine Ehe am besten läuft. Du hast so viele Ratgeber, wie du die Erziehung richtig machst. Es gibt so viele Ratgeber, wie man Gemeinde richtig baut. Und man säckelt immer hinein. Es ist immer zu wenig. Das Selbstoptimierende. Wir sind immer im Defizit, wir sind immer frustriert, bis wir mal das einfach auf die Seite legen. Aber im falschen Sinn gibt es ja auch gute Ratgeber. Wir sind in einer Multi-Optionsgesellschaft. Und du bist immer wieder am Vergleichen in den Geschäften hinein, am Vergleichen, Preis vergleichen. Du gehst ins Internet, auf die Plattformen. Es gibt so viele Produkte. Und du willst das Richtige und das Beste und das Billigste. Und du musst ja dann deinem Kollegen auch noch erklären können, wieso du jetzt das Handy hast und das Auto gekauft hast und wieso anderes nicht gut ist, oder? Es gibt so viele Ferienangebote. Es gibt so viele Versicherungen, die könntest wechseln, von Krankenkassen über Banken und so weiter. Du kannst so viele Berufe ergreifen und noch ein bisschen Weiterbildungen machen. Und wenn du noch keinen Ehepartner hast, musst du nicht einfach nur in der Gemeinde herumschauen, die paar Mädchen, die noch nicht so verheiratet sind. Du hast grosse Plattformen mit verschiedensten Profilen. Oh, das stresst. Unter 1000 die richtige Frau herauszufinden. Multi-Optionsgesellschaft. Also es ist uferlos und irgendwie, dass es keine Ablenkung gibt, wir müssen uns können irgendwie rausnehmen. Wir müssen können Nein sagen. Zu der Informationsflut, zu dem Selbstoptimierung. Ich muss mich, ich bin für mich verantwortlich, ich muss das Beste. Und ich bin immer zu wenig, also einfach, Selbstmanagement ist gefragt. Wo ist weniger viel mehr. Jesus ist versucht worden. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Er hat nicht irgendwo ein bisschen gefastet. In der Wüste. Und ich habe mir die Wüste vorgestellt, das sei ein bisschen viel Sand. Er hat vielleicht schon Stein, sonst hätte der Teufel nicht können sagen, mach aus Stein Brot. Aber als wir dann in der Wüste Aftat waren, so dort rumgesteigert, in diesen Felsen drin, einfach so ganz allein, bei 40 Grad Hitze. Man wusste, Wasser ist das Wichtigste. Hat auch ein kleines Flüsschen gehabt, so tropfenweise. Ganz allein in der Wüste. Und wie sind wir allein uns vorgekommen, zurück auf dem Parkplatz in dieser Wüste? Und wie es in der Schweiz üblich ist, du reissest 20 Minuten lang Türen auf, alle beim Auto, dass die Hitze rausgeht. Und dann hat das Auto, das ja zusätzliche israelische da Diebstahlversicherung Sicherung hat, gefunden, wir seien Banditen. Und hat nichts mehr gemacht. Wir mussten zum nächsten Posten 2 Stunden rauflaufen, ganz allein in der Wüste. Zum Glück haben wir dann den Trick herausgefunden, wie wir das wieder zum Laufen bringen. Aber einfach, das ist Wüste. Allein. Und so können es ja auch mal sein, eine Wüste jetzt einfach zurückziehen, ohne Reiz, zusätzlichen Reiz, einfach so allein mit Gott. Ein weiterer Aspekt ist Askese. Das Wort da, Askese, wir werden jetzt da bei Apostelgeschichte 24, habe ich entdeckt, Askese heisst, wir gehen am Leben vorbei, das ist lusttötend, das ist jetzt einfach eigentlich nicht das, einfach so ein bisschen überall enthaltsam, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und das Wort kommt einmal in der Bibel vor, Askese. Und meint dann beim Paulus, darum übe ich mich auch, also die Askese, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben. Er übt, Askese heisst, ich übe, auf eine gewisse Stimme zu hören. Er ist da in einer Gerichtsverhandlung, er wird angeschuldigt von den Juden, er muss sich vor einem Richter verteidigen und sagt, ich habe mich geübt, nicht auf Menschen zu hören, nicht auf jüdische Traditionen zu hören, sondern auf ein durch den Heiligen Geist geschärftes Gewissen. Das heisst Fasten. Ich übe mich, auf die richtige Stimme zu hören und ich sage Nein zu anderen Stimmen. Die letzte Stelle da unter dem dritten Punkt ist einfach ein Beispiel, wie Fasten eigentlich auch kann aussehen. Dass Fasten nicht unbedingt nur einfach mit Nahrung zu tun hat, kann auch mit Sex zu tun haben, 1. Korinther 7, 5. Aber ganz klar, es ist, um mit Gott zusammen zu sein, dass sich mal der Partner in eine Alphütte zurückzieht für eine gewisse Zeit, ist nicht lustfeindlich, ist nicht einfach so, Sexualität ist Sünde, oder? Das ist eigentlich besser, wenn man es ganz lässt und ein Zölibat ist sowieso ein bisschen heiliger. Das ist nicht der Gedanke, sondern zusammen einfach für Gott sein und je nachdem kann sein, dass das Lust steigernd ist, dass die Sehnsucht wächst wieder nach dem Ehepartner. Also das jetzt Gedanken zum Losen auf den Heiligen Geist und Gedanken zum Fasten, Impuls. Der dritte Punkt also, ausgerüstet für Gottes Bestimmung, die Gemeinde steht im Gebet hinter ihren Verkündigern. Das heisst also nicht, jetzt haben sie jetzt einfach mal gehört, was die Beten zu tun haben, Barnabas und Paulus, sondern da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf. Man hat sie ausgeschickt. Man weiß nicht, ob sie Missionsstrategien noch zusammen mit der Gemeindeleitung definiert haben. Ein gewisser Wert, wo sie werden verfolgen, ein gewisses Ziel, wo sie werden haben. Wir wissen nicht von Reisevorbereitungen. Mag sein, dass das alles gemacht haben. Vielleicht auch nicht. Aber wir wissen, dass sie im Gebet dahinter gestanden sind. Weil das Entscheidende ist, sie brauchen die Ausrüstung, so eine Gemeinde, wo es für sie betet. Und so einfach ist das Grosse passiert. Die entscheidende Schritt in der Weltmission, der Barnabas und der Paulus sind zu den grossen Missionaren für die Welt geworden. Und der Paulus. Wir können uns erinnern, die 4 oder 5 nehmen. Der Paulus kommt am Schluss. Weil sie noch nicht so ganz gewusst haben, wie er sich bewährt. Er hat ja schliesslich gemeint, verfolgt. Der Barnabas kommt am Anfang. Der Paulus am Schluss. Und wir wissen, dass der Paulus, der mit dem Makel, die Welt sehr, sehr stark verändert hat. Ich möchte jetzt einfach, bevor ich dann zum Abendmahl übergehe, dass wir eine Minute Stille haben. Der Heilige Geist wirken lassen. Wir haben vieles gehört. Vielleicht der Heilige Geist sagt, über dieses oder jenes solltest du nachdenken. Oder vielleicht ist dir im Zuhören oder vielleicht auch im Abschweifen ein anderer Gedanke gekommen, den dir der Heilige Geist sagt. Und ja, bin einfach offen. Schwiegen. Und hören, was der Heilige Geist sagt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du redest und dass deine Worte zu uns heilend und heilvoll sind. Und man wird Buße tun, auch vor dem Abendmahl jetzt, wo du geredet hast. Aber wir sind abgelenkt gewesen. Wie man zu Menschen redet oder sie zu uns und wir haben ihnen gar nicht zugelassen. Oder wir haben bewusst den Schuss abgelenkt, weil sie Schwarze getroffen hätte. Und haben das nicht wollen als deine Stimme anerkennen, was du uns gesagt hast. Und wir bitten dich, dass du uns ins Fasten führst. Ins Nein. Zu einer Welt treiben, die gar keine Zeit hat für Stille. Und schenke uns Weg für unsere frei gewählte Wüste, wo die Reize nicht mehr da sind, sondern wir offen sind für dein Reden. Amen. Aus Reden anfangs von dieser Woche, ja, geschätzt. Es hat mich beschäftigt, der Austritt von Schabers, Michtild und Uli. Das sonst einfach so, was privat ist. Und ich habe den Heiligen Geist gebeten, schenkt und mir einen Vers, wo ich mich daran heben kann. Ein Vers aus einer bedrückten Situation, die der Paulus hatte. Ein Vers von Trennung, er und Gemeinde in Ephesus. Und an dem Vers habe ich mich gehalten und das ist so ein schöner Vers fürs Abendmahl. Apostelgeschichte 20, 32. Nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhalten. Die Botschaft von der Gnade, von der unverdienten Liebe, was Abendmahl ausdrückt, unverdiente Liebe, die festigt unser Vertrauen. In allem, was uns passiert, was uns bedrückt, was uns beschäftigt, das war die Botschaft, die ich daraus lesen konnte. Das gibt Festigkeit. Das nährt unser Vertrauen. Wir haben einen Gott, der gnädig ist mit uns, wo wir die Liebe nicht können und nicht müssen verdienen. Und eben, wir sind dann befestigt, das ewige Erbe zu erhalten. Heisst, wir sind Kind, wir sind Erbe. Wir haben eine Identität aus dieser Gnade heraus. Und so wollen wir das Abendmahl immer wieder als Botschaft an uns verstehen, Botschaft von dieser Gnade, wo uns den Glauben, Vertrauen in Gottes Güte festigt und uns in dieser Identität festigt. Wir sind Kind Gottes. Wir teilen das Erbe mit Gott, den Reichtum mit Gott. Und so möchten wir die Botschaft, wenn wir das Abendmahl feiern, dass du das für dich auch nimmst. Einfach als Glaubensstärkung in Gottes Gnade. Und als neuer Zuspruch von der Identität. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Gottes.